Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Es ist wieder soweit. Eine neue Ausgabe von Mörderische Heimat steht an. Dein Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Es freut uns, dass unser neues Konzept so tollen Anklang bei euch findet und dass völlig unabhängig davon, aus welcher Ecke Deutschlands, Österreichs oder auch der Schweiz ihr kommt. Und es freut mich persönlich sehr, dass ich auch heute wieder Lisa Cardinale an meiner Seite habe. Hallo Lisa.
Hallo Zeno, schön wieder hier zu sein.
Mittlerweile ein fester Bestandteil des Mörderischen Heimatteams. Fühlt sich gut an?
Fühlt sich super an. Auch wenn ich sehe, wie die Community von Mörderischer Heimat oder wie es in den sozialen Medien genannt wird, die Community von MH, immer weiter wächst.
MH, nicht zu verwechseln mit H und M. Aber in der Tat, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass die Hörerinnen und Hörer von früher, als wir noch ausschließlich Fälle aus Fulda, Osthessen und der Rhön vorgestellt haben, größtenteils einfach alle mitgekommen sind und so viele neue Zuhörer dazugekommen sind.
Die übrigens auch alle die alten Fälle aus Fulda, Osthessen und der Rhön hören und ja sogar zu den Live-Shows aus der ganzen Republik nach Fulda fahren.
Das ist wahr, das ist wirklich irre. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle auch mal herzlich bei euch bedanken und an dieser Stelle auch nochmal auf unser Sommer-Special am 8. Juni hinweisen. Da sind wir beim Open Air auf der großen Bühne des Festivals Kultur findet statt in Fulda zu sehen. Dann haben wir extra zwei Fälle mit im Gepäck, bei denen es um das Thema Sommer und Urlaub geht. Sicher ein einzigartiges Erlebnis, auf das wir uns schon sehr freuen.
Oh ja, und natürlich nicht zu vergessen, es gibt auch noch ein paar Karten für die reguläre Live-Show im Januar 2025. Die beiden Termine am 3. und 4. Januar 2025 sind schon fast wieder ausverkauft. Aber wenn ihr jetzt noch schnell seid, bekommt ihr vielleicht noch eine Karte. So, das mal hier zum Werbeblock.
Ja, genau. Muss ja auch mal sein. Ne? Ja, Lisa, wir haben heute aber natürlich auch wieder einen Fall mitgebracht. Der fünfte Fall unserer NRW-Staffel und ein Fall, der sich über einen sehr langen Zeitraum zieht.
Mhm. Der Titel der heutigen Folge, eine unendliche Geschichte, sagt es ja schon. Nur leider geht es nicht um das Fantasy-Buch von Michael Ende, sondern um den brutalen Mord an einer jungen Frau im Teenageralter. Und um was es dabei geht, verrät euch jetzt der Philipp.
In den frühen Morgenstunden des 15. Oktober 1993 wird im Gebüsch einer Dortmunder Grundschule die Leiche einer 16-Jährigen gefunden. Das teilweise entkleidete Mädchen ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen und trägt noch den Kopfhörer ihres Walkmans auf dem Kopf. Sofort beginnt die Jagd auf den Täter. Doch trotz, dass man ihre letzte Busfahrt nachkonstruieren kann, findet man erst ein Vierteljahrhundert später eine heiße Spur, die zu einem möglichen Täter führen könnte.
Das klingt schon mal nach hartem Tobak. Wir haben die Leiche einer jungen Frau, die nur teilweise bekleidet ist, was immer auf ein Sexualverbrechen hindeutet. Lisa, wir fangen auch heute wieder ganz vorne an und ziehen den Fokus dann immer ein bisschen enger. Wo befinden wir uns hier?
Die eben genannte Grundschule befindet sich in Jungferntal-Rahm. Das ist ein Stadtteil im Dortmunder Westen. Die Grundschule heißt auch einfach Jungferntal-Grundschule und der 15.10. ist der letzte Tag der Herbstferien im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Das wird gleich noch eine große Rolle spielen.
Der 15.10. ist ein Freitag und es sind noch Herbstferien. Das heißt, es sind keine Schüler in der Schule, die die Leiche der Frau am Morgen finden.
Genau. Hier gibt es allerdings verschiedene Aussagen, von wem die Leiche aufgefunden wurde. Mal heißt es von einer Putzfrau, dann wieder von einer Briefbotin. Jedenfalls ist es früh am Morgen, als man die Tote auffindet. Das junge Mädchen trägt schwarze Wildlederschuhe und blaue Jeans.
Die Identität kann man relativ schnell feststellen. Es handelt sich um die 16-jährige Nicole Denise Schaller. Sie ist selbst ebenfalls noch Schülerin, allerdings an einer anderen Schule, nämlich am Bert-Brecht-Gymnasium in Dortmund und wohnt nur unweit von der Grundschule entfernt, wo sie ermordet aufgefunden wird.
Richtig. Von der Schule sind es nur ein paar hundert Meter bis in die Wildstädter Straße, wo sie noch zu Hause wohnt. Man fragt sich also, was ist hier passiert?
Ja, dann klär uns mal auf, was ist denn hier passiert und was passiert nun, nachdem man die Leiche gefunden hat?
Ich habe es ja schon angedeutet, es sind Herbstferien und dass dies insofern eine Rolle spielen wird, da die Eltern Joachim und Sigrid S. mit den kleineren Geschwistern einen Kurzurlaub in die Niederlande unternommen haben. Es ist das erste Mal, dass sie ihre 16-jährige Tochter allein zu Hause gelassen haben.
Allein das ist mehr als tragisch. Wir können uns vorstellen, welche Vorwürfe sich die Eltern nun dementsprechend machen. Wobei das natürlich Blödsinn ist. Niemand kann ahnen, dass man überfallen und ermordet wird. Und es hätte natürlich genauso geschehen können, wenn die Eltern zu Hause geblieben wären.
Natürlich. Aber ebenso natürlich, dass man sich diese Gedanken sicherlich macht.
Ja.
Sie sagen auch, dass sie sich das nie verzeihen könnten. Niki, so nennen sie ihre Tochter, alleingelassen zu haben.
Ja, das ist furchtbar. Das ist echt furchtbar. Tut mir jetzt schon wahnsinnig leid, was die Familie da neben dem Tod der Tochter noch alles aushalten muss, dementsprechend. Nun gut. Man informiert also die Eltern vom Tod ihrer Tochter. Wir haben bereits gehört, dass die Leiche des Mädchens teils unbekleidet war. Das heißt, wir sprechen hier von einem Verbrechen, das sexuell motiviert ist. Vergewaltigung oder zumindest eine versuchte Vergewaltigung.
Davon geht die Polizei aus. Man wartet natürlich auch noch die Obduktion ab, aber es ist relativ schnell klar, dass Nicole Denise Opfer eines Sexualverbrechens geworden sein muss. Sie wurde von ihrem Mörder wohl von hinten überfallen und im Anschluss erwürgt.
Gibt es denn Ansätze seitens der Ermittler, wer hier als Täter in Frage kommen könnte? Oft ist es ja so, dass gerade bei sexuell motivierten Taten der Täter im näheren Umfeld zu finden ist.
Nicole Denise hat einen Freund, den sie auch am Vortag besucht hat. Auch der wird im Anschluss überprüft, weil er Mitglied einer Gang sein soll, aber ihr Freund scheidet schnell als Tatverdächtiger aus, so wie auch alle anderen Ermittlungen im näheren Umfeld ins Leere laufen.
Judy, dann lass uns mal den Tattag anschauen, denn es wird schnell klar, dass Nicole Denise nicht am Freitagmorgen, sondern bereits Donnerstagabend umgebracht und dann dort in dem Gebüsch an der Schule versteckt wurde. Den Tattag kann man relativ detailliert rekonstruieren, richtig?
Ja, genau. Hier haben wir ein sehr genaues Bild vom Morgen bis zum Abend. Nicole Denise telefoniert noch am Donnerstagmorgen mit ihrer Mutter. Niki sagt ihrer Mutter, dass alles in Ordnung sei und ansonsten ja auch noch ihre Oma da sei. Die wohnt nämlich im gleichen Haus und hat so ein bisschen ein Auge auf ihre Enkelin, die letzten Tage allein im Haus war.
Klar, das macht man natürlich dann oft, wenn die Großeltern noch mit, oder die Oma noch mit im Haus wohnt. Ne?
Genau. Die Eltern verlebten den letzten Tag in Holland und Niki sagt am Telefon ihrer Mutter, dass sie noch für die Eltern und die Geschwister Plätzchen backen würde. Dann beendeten sie das Gespräch und die Tochter startet ihren Tag. Sie geht in ihren Reitstall, wo sie ein Pferd betreut. Der Reitstall ist allerdings eine Ecke weg, nämlich in Bochum.
In Bochum. Wir wissen, sie ist erst 16, das heißt, einen Führerschein hat sie demnach nicht. Sie ist also auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen.
Richtig. Es ist auch eine kleine Odyssee bis dahin. Sie muss mit Bus und Bahn fahren und mehrfach umsteigen, bis sie dann vor Ort ist. Dort kommt sie auch an, verpflegt das Pferd und macht sich dann wieder auf den Weg.
Auch das kann man rekonstruieren. Sie fährt dann nach Herne, um dort ihren Freund zu besuchen. Dort bleibt sie dann bis zum Abend und bricht dann wieder mit Bus und Bahn auf, um zurück nach Dortmund zu fahren. Sie muss auch hier insgesamt zweimal umsteigen und benötigt für die Strecke über eine Stunde. Einmal in Castrop-Rauxel und einmal in Kirchlinde muss sie umsteigen. Und dann sitzt sie schließlich im Bus der Linie 462 von Bövinghausen nach Rahm. Und jetzt wird es spannend, denn schon jetzt sitzt ihr Mörder wahrscheinlich mit ihr in dem Bus.
Davon kann man ausgehen. Denn um 22.45 Uhr hält der Bus planmäßig an der Haltestelle Wildstätter Straße, Jungferntal. Die Haltestelle ist auch die Haltestelle der Schule und befindet sich nur 100 Meter von ihrem Wohnhaus entfernt. Ihre Leiche findet man nur 20 Meter von der Haltestelle entfernt unter dem Gebüsch der Einfahrt zur Jungferntalschule. Sie ist also nicht mehr weit gelaufen und muss ihrem Täter innerhalb dieser kurzen Distanz begegnet sein.
Sie hatte ihren Walkman noch bei sich, der sogar noch eingeschaltet ist und dessen Batterien mittlerweile leer gelaufen waren, als man sie dann auffindet. Das spricht ja auch dafür, dass sie aus dem Bus stieg mit ihrem Walkman vielleicht auf den Ohren und dann direkt von hinten angegriffen wurde.
Ja, das ist in der Tat auch die These der Polizei, zumal es eine wichtige Zeugin gibt. Eine Frau hat am Abend aus dem Fenster ihrer Wohnung gesehen, wie Nicole Denise aus dem Bus stieg und ein Mann kurz entschlossen noch im Bus aufsprang und ihr folgte. Aufgrund der unmittelbaren Auffindesituation, nur 20 Meter entfernt von der Haltestelle, geht man davon aus, dass dies wahrscheinlich auch der Mörder von Nicole sein dürfte.
Aber genauere Angaben kann die Zeugin nicht zu dem Mann machen. Es war schließlich schon dunkel und auch nur ein kurzer Moment, in dem sie den Mann sah. Dennoch wird die Polizei aber nun ein Phantombild anfertigen lassen.
Das wird aufgrund der Angaben der Zeugin sowie des Busfahrers angefertigt. Denn der hat den Mann auch aus den Augenwinkeln gesehen. Er konnte zwar kein Gesicht erkennen, konnte ihn aber insgesamt beschreiben. Er gibt an, dass der Mann ca. 1,80 groß und schlank war. Er wirkte außerdem gepflegt und trug eine schwarze Lederjacke.
Naja, das ist ja schon mal was, ne? Allerdings verlaufen die weiteren Ermittlungen sehr schlecht. Das liegt auch daran, dass es in der Tatnacht geregnet hatte und die meisten Spuren dadurch vom Regen bereits weggespült worden waren. Dennoch sichert man alle möglichen Dinge, die vielleicht einen Hinweis geben könnten. Und die Spurensicherung macht noch etwas ganz Entscheidendes. Sie klebt nämlich sowohl die Kleidung als auch den entkleideten Körper von Nicole Denise ab und sichert so Spuren, die man zur damaligen Zeit zum Teil noch gar nicht auswerten konnte.
Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir uns im Jahr 1993 befinden. Die DNA-Analyse steckt noch in den Kinderschuhen, aber man sichert all diese Spuren vorsichtshalber und hofft, dass man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt damit etwas anfangen kann.
Eine weise Entscheidung. Aber bis dahin wird noch sehr viel Zeit vergehen. Die klassischen Ermittlungen verlaufen nämlich im Sande. Man versucht auch sein Glück in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY, aber auch das führt nicht zum entscheidenden Hinweis. Der Mörder von Niki bleibt auf freiem Fuß.
So ist es. All die Jahre muss die Familie in dem Wissen leben, dass der Mörder von Nicole Denise immer noch nicht gefasst ist und eventuell weitere Taten begehen könnte.
Aber all die Zeit, die nun vergeht, hat auch einen Vorteil. Die Möglichkeiten der Analyse von Minimalspuren schreitet nämlich rasant voran. Immer wieder gleicht man nun die gefundenen Spuren ab, nimmt Speichelproben von Männern aus der Nachbarschaft, weil man vermutet, dass der Täter Ortskenntnis haben musste. Aber weiterhin bleibt alles nebulös.
Wir machen nun einen weiten Sprung in das Jahr 2018. Der Mord an Nicole Denise ist nun also beinahe 25 Jahre her. da gibt es eine weitere neue Untersuchungsmethode, bei der es sich um eine sogenannte Einzelschuppenmethode handelt. Das heißt, es genügt mittlerweile eine einzige Hautschuppe, um diese genetisch einer Person zuzuordnen.
Und zum Glück haben die Ermittler über all die Jahre immer Spurenmaterial zurückgehalten, um sich dieser Chance nicht zu berauben. Und tatsächlich existiert eine Hautschuppe, die man einst auf dem nackten Körper von Niki feststellen konnte, die nicht zu ihr gehörte. Sie trägt die Spurennummer F14-P1 und wurde einst im Leistenbereich von Nicole Denise gefunden und die zum Glück nicht vom Regen weggewaschen war.
Zudem findet man auch noch ein Haar, das man ebenfalls auswerten kann. Nicht ganz so aussagekräftig, da man anhand dieses Haares nur die Blutgruppe feststellen kann, aber es könnte ein weiteres Puzzleteil sein.
Genau, denn jetzt kommt das Entscheidende. Es gibt einen Treffer in der Gendatei. Es handelt sich dabei um einen 52-Jährigen, der bereits im Jahr 2003 wegen sexueller Nötigung für 2 Jahre im Gefängnis saß. Er hatte damals insgesamt 5 Frauen von hinten attackiert und verletzt. In dem damaligen Verfahren hatte man sogar die Sicherungsverwahrung angeordnet, ihn dann aber wieder im Jahr 2011 entlassen. Viel krasser finde ich jedoch, dass er nur 3 Monate vor dem Mord an Nicole Denise einer ebenfalls 16-jährigen Schülerin auflauerte und auch sie überfiel. Er drückte ihr dazu Mund und Nase zu und da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen.
Ja, ich weiß. Das ist tatsächlich ein Thema. Wo versucht man Täter wieder in die Gesellschaft zu integrieren und wo setzt man die Gesellschaft wieder einer Gefahr aus, wenn man solche Menschen rauslässt?
Genau, also das ist genau das Thema, das ganz oft schon mich in diesem Podcast beschäftigt hat. Dementsprechend, ab wann man solche Täter rauslässt oder nicht, deswegen habe ich das gerade schon angedeutet. Und ich bin eigentlich schon eher immer auf der Seite der Justiz, möchte ich auch mal sagen. Aber als ich das jetzt wieder hier gelesen habe, dass der nun Tatverdächtige vorher schon ähnlich aufgefallen war und damals tatsächlich ganz in der Nähe sogar gewohnt hat, da frage ich mich halt auch, wie zur Hölle konnte so einer durch das Raster fallen?
Das ist eine berechtigte Frage.
Weißt du, ich bin keiner der Leute, die mit dem Finger auf irgendwen zeigen will. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft sich oftmals, auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreißt und die alle Überstunden kloppen wie blöd. Aber wenn ich vermute, dass der Täter Ortskenntnisse hat, dann könnte ich doch auf die Idee kommen, mir das Vorstrafenregister der Person anzuschauen, die in der Nähe wohnen und diesbezüglich durch ähnliche Taten vielleicht auch schon mal aufgefallen sind, was ja beides auf unseren Täter zutrifft.
Ich kann deinen Einwand verstehen, ich kann es aber auch nicht mehr ändern.
Ja, ich weiß, ja. Ist ja auch kein Vorwurf an dich.
Ja, ich weiß. Nun sind wir erstmal froh, dass es einen Treffer gab. In den Fokus rückt nun dieser 52-jährige Mann namens Ralf H. Der lebt mittlerweile mit seiner Lebensgefährtin Doro L. in Münster zusammen. Und die damalige Beschreibung des Busfahrers passt ebenfalls sehr gut. Ralf H. war damals 28 Jahre alt, exakt 1,80 Meter groß und trug zu der damaligen Zeit gerne eine schwarze Lederjacke. Und auch das Haar, das man bei Niki fand, entspricht der Blutgruppe des Verdächtigen. Beides entspricht der Blutgruppe B. Neben der genetischen Übereinstimmung sind das alles weitere wichtige Indizien. Ihm wird schließlich im Dezember 2018 der Prozess gemacht.
Aber auch hier läuft nicht alles nach Plan. Der Prozess zieht sich länger als gedacht. Das schon mal vielleicht als Hinweis auf unseren Titel, eine unendliche Geschichte.
Das stimmt. Ist man zu Beginn von 4 Prozesstagen ausgegangen, deutet nun vieles darauf hin, dass es deutlich länger bis zu einem Urteil dauern wird. Es werden Befangenheitsanträge gestellt, einige Dinge nachermittelt, Gutachten erstellt und die Verteidigung gibt weitere Untersuchungen in Auftrag. Der Angeklagte gibt zum Beispiel an, dass er durch eine Handballverletzung 2 Handoperationen Ende der 1970er Jahre hatte und dadurch gar keine Kraft mehr in seinen beiden Daumen gehabt hätte, um Nicole Denise zu erwürgen.
Also die kämpfen mit allen Mitteln. Die Verteidigung spielt, also kann man schon sagen, die spielt ja auf Zeit, oder?
Auf jeden Fall. Die Handgeschichte wird schließlich durch ein weiteres Gutachten entkräftet. Die Verletzung sei größtenteils folgenlos verheilt und die Handlungsfähigkeit Sichtbarkeit seiner Hände nicht beeinträchtigt.
Und es gibt ja bald sogar noch eine weitere Hauptschuppe.
Ja, das ist auch so eine verrückte Geschichte, denn die wird interessanterweise erst durch die Anregung der Verteidigung entdeckt.
Durch die Verteidigung? Die haben sie also selbst belastet sozusagen damit.
Genau. Ja. Die Verteidigung fordert nämlich, dass die damals gefundenen Spuren nochmals neu untersucht werden sollen und der Richter gibt diesem Einspruch tatsächlich statt. Und so werden die ganzen Minispuren und Klebestreifen nochmals untersucht. Allerdings nicht mit dem Ergebnis, das die Verteidigung gerne gehabt hätte. Im Gegenteil, man findet noch eine zweite Hautschuppe, die sich am Oberschenkel von Nicole Denise befunden hatte. Und auch die kann man dem Angeklagten zuordnen.
Hm, okay. Und so zieht sich die Schlinge nun immer enger um den Hals von Ralf H.
Ja. Allerdings gibt es auch immer wieder Rückschläge, die den Prozess verzögern. Zum Beispiel hatte der Busfahrer damals auch ausgesagt, dass der Mann, der hinter Nicole Denise den Bus verließ, einen Lockenkopf hatte. Doch Ralf H. hat glatte Haare. Das nutzt die Verteidigung dazu, die Aussage des Busfahrers wieder in Frage zu stellen.
Aber auch hier gibt es dann schließlich eine recht plausible Erklärung für. Die ehemalige Friseurin des Angeklagten wird nämlich tatsächlich ausfindig gemacht und auch vor Gericht vorgeladen. Sie sagt dann aus, dass Ralf H. mal zu ihr gesagt hatte, dass er früher seine Haare nie so glatt getragen habe. Er habe früher immer eine Dauerwelle getragen, womit auch dieser Einwand sich zerschlägt, denn er hatte früher tatsächlich dann dementsprechend also Locken. Aber alles kostet natürlich Zeit und das wird nun langsam zu einem Problem vor Gericht.
Ja, denn unser Titel der heutigen Folge, Die unendliche Geschichte, erhält nun ein weiteres Kapitel. Denn der Prozess hatte im Dezember 2018 begonnen und wir befinden uns nun mittlerweile im März 2020. Und nun platzt das Verfahren, weil eine der Richterinnen auf längere Zeit krank ausfällt. Oberlandesgericht und die Dortmunder Richter schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Wegen Unverhältnismäßigkeit wird der Antrag gestellt, den Angeklagten aus der U-Haft zu entlassen.
Weißt du, da rollen sich bei mir wieder die Fußnägel hoch. Ne? Was heißt hier in so einem Fall verhältnismäßig? Weil der Mann, der wegen Mordes an einer 16-Jährigen einige Monate länger in dem Prozess sitzen muss. Das ist der Grund dafür, ne? Es geht hier verdammt nochmal um Mord. Was sollen denn die Eltern sagen, die 25 Jahre auf die Überführung des Täters warten mussten und nun deswegen auch länger in dem Prozess sitzen müssen? Ist das etwa verhältnismäßig?
Ganz ruhig.
Aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Ist das verhältnismäßig? Also, naja, egal. Also, gut, machen wir weiter.
Der Prozess platzt also erstmal und muss nun komplett wieder neu aufgerollt werden. Was natürlich gerade für die Eltern ein riesiger Schock ist. Auch sie müssen wieder aussagen und sich die ganzen Details und Beschreibungen nochmal anhören.
Was für eine Zumutung.
Absolut, ja. Absolut. Das Oberlandesgericht Hamm gibt ihm schließlich Recht und entlässt ihn wegen der Unschuldsvermutung bis zu einem rechtskräftigen Urteil in die Freiheit. Der Angeklagte wird nun also im Juli 2020 aus der Untersuchungshaft freigelassen, weil man ja nicht ewig jemanden in Untersuchungshaft halten kann.
Ja, aber
kann.
Entschuldigung.
Ruhig, Zeno. Ich weiß, was du sagen willst.
Okay,
aber warte es kurz ab.
Ja, okay, sorry.
Im Juli wird Ralf H. dann tatsächlich erstmal auf freien Fuß gesetzt. Im August beginnt dann aber der zweite Prozess.
Ja, trotzdem. Wie muss ich das für die Hinterbliebenen von Nicole Denise anfühlen, oder?
Ja, jedenfalls folgt nun der zweite Prozess, zu dessen Termin er auch immer erscheint. Aber ihr ahnt es schon, auch dieser Prozess droht wieder zu platzen, weil inzwischen der vorsitzende Richter ausgewechselt wurde. Also stellt die Verteidigung den Antrag, den Angeklagten erstmal komplett freizulassen. Aber das lehnt das Oberlandesgericht diesmal ab. Allerdings wird der Haftbefehl zunächst aufgehoben.
Ich habe gelesen, dass in einer der Verhandlungspausen der Vater von Niki auf Ralf H. sogar losgegangen sei und gerade so noch von einem Anwalt zurückgehalten wurde. Wahrscheinlich wäre er dann noch wegen Körperverletzung verurteilt worden, der Vater, weißt du? Also das, was für Ungleichgewichte, ne? Das oftmals, aber klar, ich kann das auch verstehen, sorry, mach weiter.
Dann lass uns
mal zum Urteil kommen, sonst raste ich hier echt noch aus.
Okay, ja. Nachdem die Prozesstage ein weiteres Mal wegen einer Erkrankung von Ralf H. verschoben wurden, kommt es im Januar 2021 vor dem Landesgericht Dortmund endlich zu einem Urteil. Man sieht es als erwiesen an, dass Ralf H. sich des Mordes an Nicole Denise schuldig gemacht hat.
Als Mordmerkmal wird hier wohl dann die Heimtücke als Mordmerkmal angeführt worden sein, denke ich mal, weil das Opfer von hinten angegriffen wurde, während Nicole Denise ja noch die Musik über ihren Walkman gehört hat, ne, und somit als völlig arg und wehrlos gelten dürfte.
Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wird jedoch nicht festgestellt. Aber auch das ist noch nicht das Ende. Wieder wird seitens der Verteidigung Berufung eingelegt und nun wandert das Ganze zum Bundesgerichtshof.
Und bis dahin gilt er erneut als nicht rechtskräftig verurteilt und darf sich relativ frei bewegen.
Allerdings bekommt er nun zur Sicherheit eine elektronische Fußfessel angelegt, die über seinen jeweiligen Standort Aufschluss gibt. Aber dennoch, das ist nicht nur für die Familie schwer auszuhalten, dass der Mörder ihrer Tochter zwar verurteilt ist, sich aber noch immer frei bewegen darf.
Ja, selbst die Ermittler in der Sache schütteln da schon lange mit dem Kopf. Einer sagt ganz offen sogar: Wir sind davon überzeugt, dass der Verurteilte Nicole ermordet hat. Deshalb ist es für uns unerträglich, dass er nach dem Urteil den Frühling noch in der Sonne genießen kann.
Und wieder dauert es beinahe ein Jahr, bis man im Dezember 2021 das Urteil endlich bestätigt und die Haft somit rechtskräftig wird.
Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Die Tat geschah 1993. Dann findet man endlich den dringenden Tatverdächtigen im Juni 2018 mit Hilfe der neuen DNA-Analyse und der Prozess beginnt im Dezember 2018. Dann verurteilt man ihn Anfang 2021 und rechtskräftig wird das Urteil im Dezember 2021, also nochmal fast 4 Jahre darauf. 25 plus 4 sind also 29 Jahre. 29 Jahre, eine Odyssee des Schreckens.
Eine unendliche Geschichte. Und wir wissen, dies ist noch nicht das Ende. Denn natürlich geht die Verteidigung in Revision.
Natürlich. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr glaubt es nicht, passiert Folgendes. Bis zur Zustellung des Haftantrittsbescheids darf Ralf H. zu Hause bei seiner Lebensgefährtin in Münster bleiben. Und das nutzt er sofort aus. Am 21.12. schafft er es, sich die Fußfessel abzunehmen und schafft es auch zu flüchten. Die unendliche Geschichte geht also weiter.
Es ist nicht zu glauben, aber es ist wahr. Der Polizei kommen aber recht schnell die Daten der elektronischen Fußfessel zugute. Denn die hat die ganzen Wochen zuvor die GPS-Daten von Ralf H. gesammelt, wo er sich aufgehalten hatte. Und demnach hatte er sich in der Vergangenheit häufiger in den Niederlanden aufgehalten. Und zwar in einer Wohnung in Enschede, das lediglich rund 70 Kilometer entfernt von Münster liegt. Und hier vermuten die Zielfahnder nun den flüchtigen Täter.
Und tatsächlich hält er sich auch dort auf. Ja, man plant nun die Festnahme von Ralf H. und möchte keinen weiteren Fehler begehen. Am Abend vor Heiligabend plant man den Zugriff in Enschede. Man weiß, dass er dort mit seiner Lebensgefährtin Doro L. vor Ort ist. Um kurz nach Mitternacht ist es dann soweit. Die niederländische Polizei überwältigt ihn und seine 54-jährige Lebensgefährtin und Fluchthelferin in der besagten Wohnung.
Dann muss Ralf H. natürlich noch ausgeliefert werden und auch das dauert nochmals einige Wochen. Im März 2022 ist es dann endlich soweit. Ralf H. wird im blau-weißen Bulli von der Bundespolizei am Grenzübergang Gennep abgeholt. Von dort aus geht es zunächst in eine Zelle nach Kleve, dann später weiter in einen geheimen Knast. Und dort sitzt er nun tatsächlich und endlich seine lebenslange Strafe ab. Wegen eines grausamen Mordes vor 29 Jahren. Wegen des Mordes an Nicole Niki Denise.
Ja, Halleluja. Und damit schließt sich auch endlich ein wenig dieser Kreis. Wir erinnern uns, dass damals auch Familie S. zu einem Kurzurlaub in den Niederlanden war. wo alles sozusagen begann und nun endet es auch hier in den Niederlanden.
Na, stimmt.
Wobei das natürlich ein sehr geringer Trost ist, aber dennoch endlich herrscht Klarheit, wobei die Familie wahnsinnig gelitten haben muss, da sind wir uns einig.
Die hatten es wirklich nicht leicht. Das ist so tragisch. Denn im Jahr 2015 starb eine weitere Tochter von Sigrid und Joachim S., fast im gleichen Alter wie damals Nicole Denise.
Unfassbar, ne? Unfassbar, wie viel Leid diese Familie ertragen musste. Aber also an natürlichen Tod sozusagen gestorben, ist nicht im Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, aber ja, gut. Aber in den ganzen Zeitungsartikeln finde ich, dass die wirklich alle in der Familie sehr, sehr stark waren und auch immer noch sind, also höchsten Respekt dafür. Die Mutter Sigrid hatte sogar während des Prozesses einen Herzinfarkt erlitten, weil sie das alles nicht mehr ausgehalten hatte und konnte so auch den letzten Tages des Prozesses nicht mehr anwesend sein.
Es ist auf der einen Seite ein tolles Beispiel, wie durch die Verbesserung der Ermittlungsmethoden auch nach so langer Zeit zurückliegende Mordfälle noch aufgeklärt werden können. Und auf der anderen Seite ist es auch ein grandioses Beispiel behördlichen Versagens.
Ja, ein Justizskandal, Voll. Würde ich sogar sagen. Ja, gut, wir atmen nochmal tief durch. Wenn ihr übrigens noch ein paar mehr Infos zum Thema DNA-Auswertung haben wollt, dann lege ich euch unser Weihnachtsspecial von 2023 ans Herz. Hier hat unser geschätzter Kollege Mike Mattis vom Podcast Licht ins Dunkel ein ganz tolles Interview mit einem Zuständigen des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen geführt. Darüber hat er mit uns im Weihnachtsspecial gesprochen und uns auch die Folge netterweise zur Verfügung gestellt. Das könnt ihr dann direkt hinter dem Interview hören und auch vielleicht direkt heute nach dieser Folge.
Eine sehr, sehr gute Idee. Ich bin jetzt richtig aufgewühlt durch diese Folge und du warst auch so emotional.
Ja, sorry, aber also das nimmt mich dann schon immer mit, auch wenn ich das schon Zeitungsartikel drüber gelesen habe, aber das stelle ich mir wahnsinnig intensiv auch für die Familie vor und das packt mich dann auch immer. Ne? Also stell dir nur mal vor, der Täter hätte sich nicht in der Wohnung in Holland aufgehalten, wo er schon die ganze Zeit hin ist. Mhm. Und die Daten vorher mit der Fußfessel aufgenommen worden waren. Ne? Stell dir mal vor, der hätte sie einfach ins Ausland abgesetzt. Oder hätte in der Zeit noch ein weiteres Opfer irgendwie gefordert. Weißt du? Und alles nur, weil die nicht in die Puschen kamen und zumindest teilweise sie ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben, den festzusetzen und relativ zeitig abzuurteilen. Ne?
Wie gesagt, das darf man sich alles gar nicht vorstellen. Aber okay, zumindest findet jetzt die unendliche Geschichte doch noch ein Ende.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn auch unsere heutige Folge findet nun ein Ende. Ja, in 14 Tagen gibt es dann eine weitere Episode von Mörderische Heimat und unserer NRW-Staffel.
Ich glaube, das ist dann schon die letzte Folge, oder?
Ist das? Ja, klar, das ist Folge 48 dann, ne? Du hast absolut recht, jawohl. Das ist dann die letzte Folge unserer NRW-Staffel. Damit schließen wir dann die Akten in NRW und widmen uns im Anschluss einem neuen Bundesland. Welches das sein wird, das werdet ihr natürlich noch rechtzeitig erfahren.
Genau. Folgt uns dazu auch gerne bei Facebook oder Instagram. Dort findet ihr neben den Infos rund um den Podcast auch immer ein paar Fotos zu den jeweiligen Folgen.
So ist es auch zu der heutigen Folge, findet ihr dann wieder ein paar Infos und Fotos. Und ihr findet natürlich auch den Ticket-Link für unsere Open-Air-Sommer-Special-Show, unserer Live-Show am 8. Juni in Fulda. Wir freuen uns sehr drauf, euch da begrüßen zu können. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Tickets für die Live-Shows im Januar im Kreuz in Fulda. Wir hören uns aber erstmal in 14 Tagen wieder, wenn es dann wieder heißt
Mörderische Heimat, der Podcast mit echten Fällen aus deiner Region.